Ausbruch.
Die Antirepressionswelle.
Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz.
Ja, hallo und willkommen bei Ausbruch, die Antirepressionswelle. Nachrichten und Themenbeiträge zu Repressions- und Aktivismus. Ihr hört uns gerade auf RDL 102,3 MHz oder auf Livestream auf www.rdl.de, wo ihr auch unsere Sendung jederzeit nachhören könnt. Einfach Ausbruch suchen und da sind wir schon. Verantwortlich für die heutige Sendung sind wie immer die Justiz und ihre Repressionsbehörden und durch die heutige Sendung begleiten euch Beate und Emma. Unsere heutigen Themen, ein Bericht über den Vortrag von Frank Göckerl von der Initiative Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren in der KTS Freiburg, ein Hörspiel über, also von unserer Hörspielreihe Anna und Arthur zu Thema Was tun auf der Wache. Ein Interview mit einer Aktive der Gefangenengewerkschaft bundesweite Organisation, ein paar News in unserer Rubrik kurz gemeldet und wie immer Termine und Musik. Und es geht gleich los mit dem Bericht über den Vortrag von Frank Göckerl.
Seit Jahren wurde Abschiebehaft zum ersten Mal in einem Gesetzestext verankert. Es handelt sich bei Abschiebehaft nicht um eine Strafe, sondern um eine Sicherungsmaßnahme. Die Haft soll den Behörden also lediglich die Durchführung von Abschiebungen erleichtern. Das Einzige, was den Insassen vorgeworfen wird, ist, nicht abgeschoben werden zu wollen. Fast jedes Bundesland verfügt über eine eigene Einrichtung oder kooperiert mit einem anderen Bundesland. Aus Sicht der Behörden ist eine gute Abschiebehaftanstalt eine, von der die Öffentlichkeit nichts wahrnimmt. Daher gibt es kaum Einblicke. Am 6.6. war Frank Göckerl von der Initiative Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren zu Gast in der KTS Freiburg und hat in seinem Vortrag einen Einblick in Deutschlands größte Haftanstalt gegeben. So wurde sich unter anderem mit der Frage beschäftigt, wer wird wann, warum eingesperrt. Ebenfalls wurde ein Blick hinter die Kulissen der Ausländerbehörden und der Gerichte geworfen und dargelegt, warum mehr als 50% der Inhaftierungen rechtswidrig sind. Thematisiert wurden auch die Haftbedingungen, die gerade in Büren von einem harten Sanktionsregime geprägt sind. Wir werden im Folgenden einen Ausschnitt aus dem Vortrag senden, der sich mit diesen Sanktionen gegen Gefangene beschäftigt und wollen an dieser Stelle gerne eine Triggerwarnung aussprechen, da hier auch Folterszenarien beschrieben werden.
Sanktionsmöglichkeiten bedeutet, man darf mir das Handy wegnehmen, man darf mir meine Papiere wegnehmen, man darf mein Papier und Stift wegnehmen, damit ich keine Briefe schreiben kann, man darf mir das Besuchsrecht kürzen, man darf mich vom Einkaufen ausschließen, man darf sagen, du darfst nicht an Freizeitmaßnahmen teilnehmen und so weiter. Und die härteste Strafe, die heißt bei uns 1B neu, die Abteilung 1B neu, man wird verlegt auf 1B neu. Auf 1B neu kommen drei Arten von Gefangenen, einmal die, die dort sanktioniert werden sollen. Die zweite Art von Gefangenen, die dort untergebracht sind, sind diejenigen, die von der Ausländerbehörde als gefährlich, die sie haben schon mal irgendwas gemacht oder so, wo ein Mitarbeiter Ausländer bei der Einlieferung sagt, das sind gefährliche, die kommen auch auf 1B neu. Die dritte, das sind Leute, die psychisch erkrankt sind, die sich in den Haftalltag aufgrund ihrer Erkrankung einfach nicht eingliedern können. Die kommen auf 1B neu. Normal ist erstmal die Abteilung wie jede andere in der ersten Stufe, die dort existent ist. Das heißt, ich habe eine Zelle, in der ich eingesperrt bin, ich habe einen Fernseher in der Zelle drin, ich habe ein Radio drin, ich darf meine Sachen behalten, habe also teilweise sogar noch mein Handy und so weiter. Das ist so die erste Stufe, die das existent ist. In der zweiten Stufe, wenn die Mitarbeiter des Knastes meinen, das reicht nicht aus oder derjenige ist auch da nochmal, ich nenne es jetzt mal einfach patzig, was so ein Mitarbeiter sagt und so weiter, dann kann die zweite Stufe kommen. In der ersten Stufe ist noch ganz wichtig, halt, das habe ich vergessen, es ist alles normal, bis auf eins, ich habe keine Freistunde und ich habe nur eine Stunde Hofgang und die isoliert von allen anderen Gefangenen. Das heißt, ich sehe den ganzen Tag keinen anderen Gefangenen. Ich bin also vollkommen alleine, sehe nur Personal und sonst niemanden dort. Aus meiner Sicht schon isolationshaft, aber ich bekomme leider noch zu Steigerungen. In der zweiten Stufe wird dann an mir alles weggenommen. Das heißt, der Fernseher verschwindet, das Radio verschwindet, die Bücher verschwindet, alles verschwindet. Auch mein Tabak, auch meine Kleidung. Ich kriege dann ein Pyjama angezogen mit so Pantoffeln an und ich darf keinen Stift haben, kein Papier haben. Wenn ich zum Beispiel etwas trinken will, dann muss ich schellen, da gibt es eine Schelle, da wird mir ein Plastikbecher, diese weißen einfachen Plastikbecher reingereicht, dann darf ich da einen Schluck aus dem Wasserhahn ziehen, darf den trinken, muss dann den Plastikbecher wieder abnehmen. Ich habe gar nichts in diesem Raum drin dort. Und das teilweise über Wochen. Ich habe auch Fälle gehabt, die da bis zu 3 Monaten in solchen Zellen waren. Es ist also da, es... Gott sei Dank gibt es da noch ein Fenster. Das ist in diesem Zusammenhang ganz wichtig, weil das auch wirklich eine Form noch ist, wo ich mich irgendwo mit beschäftigen kann. Ich mache mal ein klassisches Beispiel, wo ich direkt in die zweite Stufe, ein Gefangener, reingekommen ist. Ein Mitarbeiter des Gefängnisses, wir haben dann gar nicht mit Mitarbeiterzusammensetzung geredet. Eine Besonderheit, dass es in Büren die Hälfte Personal privater Wachschutz ist, aber ist jetzt auch egal. Ein Mitarbeiter des Gefängnisses geht über den Flur und 2 Gefangene reden. Und der Mitarbeiter fühlt sich beleidigt. Er weiß gar nicht, was gefallen ist, weil die beiden haben Arabisch miteinander gesprochen und er spricht kein Arabisch. Aber er ist der festen Überzeugung, sie haben ihn beleidigt. Das war zum Beispiel ein Grund, dass sie die tatsächlich Eingefangenen sofort durchgestuft haben in die zweite Stufe dort rein. Dass sie gesagt haben, das geht nicht. Das war so einer der härtesten Fälle dort. Wie gesagt, aber auch zum Beispiel psychische Erkrankungen führen automatisch dazu, dass ich auf 1b neu komme. Das ist für mich auch ein Unding einfach auch. Also sobald es klar wird, derjenige wird sich nicht eingliedern können im Haftalltag, der macht Stress, dann geht es auf 1b neu. Wenn ich jetzt auf 1b neu bin und ich gelte als suizidal und ich bin in dieser zweiten Stufe, dann gibt es die Lebenkontrolle, so heißt das. Da ist auf Augenhöhe, wenn man steht, so ein kleines Fenster, ungefähr so groß. Das wird dann alle 15 Minuten aufgemacht, dann guckt dann ein Beamter rein und guckt, ob ich lebe. Da muss ich ihm wieder Hallo sagen oder ein Handzeichen machen, mich irgendwie bewegen und so weiter. Das klingt total harmlos. Ist Folter, weil das passiert 24 Stunden am Tag.
Boah.
Auch nachts. Das heißt, alle 15 Minuten geht das Licht an und wenn ich nicht gerade schnarche, werde ich geweckt alle 15 Minuten. Weil alle 15 Minuten kontrolliert wird, ob ich lebe. Gut, die schnarchen. Wenn das aus der Sicht der Mitarbeiter nicht ausreicht, dass eine Person noch suizidgefährdeter ist, dann gibt es auf Sitzhöhe, auf Augenhöhe nochmal so ein Fenster. Und da sitzt da tatsächlich dann ein Mitarbeiter des Gefängnisses 24 Stunden davor und guckt in die Zelle rein. Sieht also auch die Toilettengänge, weil das kein Sichtschutz ist, nichts. Guckt dort 24 Stunden rein, weil das für die Mitarbeiter so hart ist, wechseln sich alle 15 Minuten ab. Für die Gefangenen absolut, natürlich kann man sich vorstellen, wenn man da 24 Stunden am Tag beobachtet wird und nichts mehr irgendwie machen kann, sondern immer eine Stur auf einen geguckt wird, was das mit einem auch macht.
Aber du kannst schlafen oder?
Du kannst schlafen, aber trotzdem ist das sehr unangenehm für die Leute. Wenn das nicht ausreicht, dass jemand da so suizidgefährdet, selbst- oder fremdgefährdet gibt es einen besonders gesicherten Haftraum. Dann werden sie von da aus verlegt. Ja, wir kommen noch schlimmer. Es geht noch eine Stufe schlimmer. Sie kommen dann in den besonders gesicherten Haftraum. Und in dem besonders gesicherten Haftraum gibt es dann kein Fenster mehr. Es ist so, dass es dort aus Schaumstoff eine Matratze gibt, auf die ich mich hinlegen kann. Es gibt einen Schaumstoffsessel. Es gibt einen Bereich, wo ich meine Notdurft verrichten kann, aber keine Wasserspülung mehr, die wird von außen gesteuert. Und es gibt 2 Videokameras, die mich rund um die Uhr bei allem beobachten. In diese Zelle komme ich nackt rein. Das heißt, ich werde vor der Zelle, bevor ich da reinkomme, ausgezogen. Wir haben eine Strafanzeige gegen eine Mitarbeiterin gestellt. Da war auch ein Punkt, warum wir sie gestellt haben, der Hauptgrund war, weil sie Befehle gegeben hat, als leitende Mitarbeiterin Medikamente und das Essen von Gefangenen zu mischen, was auch staatsanwaltschaftlich bestätigt worden ist, dass sie diese Befehle 3-mal erteilt hat. Aber auch ein Nebengrund war, dass sie da bewusst öfter dabei war, wo Männer mit Gewalt entkleidet worden sind. Sie als Frau hat also, obwohl 11 Männer anwesend waren, hat sie als Frau den Mann die Unterhose mit Gewalt auch so runtergerissen dort. Was für mich auch ein überhaupt dieses Nacktsein schon in diesem Raum dort ist für mich schon ein Unding dort. dort dementsprechend in diesem besonders gesicherten Haftraum untergebracht worden. Wir haben Fälle, die sind dort da schon 1 bis 2 Wochen in diesem besonderen gesicherten Haftraum, die ganze Zeit in einem vollkommen nackten Zustand einfach auch. Für mich dermaßen unwürdig einfach auch. Und es geht noch eine Stufe schlimmer. Wenn jemand dann in dieser Situation noch suizidal ist, zum Beispiel mit dem Kopf vor die Wand rennt und so weiter, also spätestens wenn jemand so suizidal ist, gehört er in die Psychiatrie rein. Punkt. Da gibt es für mich kein Vertun mehr. Spätestens dann muss alles vorbei sein irgendwie. Wenn ich jemand glaube, der in der Situation noch suizidal ist, der muss ins Krankenhaus rein. Verdammt und zugehend nochmal. Auf jeden Fall, es geht noch eine Stufe schlimmer. Im Zweifelsfall, wenn jemand dann immer noch irgendwie sich was antut, wird ein Gestell da reingetragen, ein Holzrahmen, 2x1 Meter. Und da werden dann die Leute 5 Punkt fixiert, also mit Händen, Füßen und über dem Bauch an diesem Holzrahmen festgeschnallt dort. Das auch nackt auf dem Rücken liegend. Ja, dort verbringen die Leute dann mehrere Stunden. Teilweise haben wir auch Leute, die in dieser Position dann einen Tag verbracht haben. Für dich auf den Rücken liegend, nackt, 5 Punkt fixiert. Es kommt selten vor. Es wird im Jahr, im einstelligen Bereich, wird das pro Jahr bleiben. Nichtsdestotrotz ist das für mich so etwas von unwürdigend.
Ja, das Thema ist auf jeden Fall sehr erschütternd und rüttelt vielleicht aber auch wach, sich mehr damit zu beschäftigen, was hinter den Knastmauern passiert, mit Menschen, die unschuldig hinter Gittern sitzen. Auch in Baden-Württemberg gibt es ein Abschiebegefängnis, und zwar in Pforzheim. Und auch dort sind Menschen gegen diesen Knast aktiv und bieten Gefangenen Unterstützung und Kontakt zur Außenwelt, wo man sich auch immer gerne einbringen kann. Und am 31. August diesen Jahres wird eine Großdemonstration gegen Abschiebeknäste in Büren und Paderborn stattfinden. Und mehr Infos dazu gibt es unter 100-Jahre-Abschiebehaft.de.
Ja, also tut uns leid für die kurze Unterbrechung vorhin. Es gibt gerade ein kleines Computerproblem. Jetzt was tun in Polizeigewahrsam? Zusammengefasst, da wäre da sicherlich den Zaubersatz, keine Aussage, keine Unterschrift, Widerspruch einlegen, die Antwort auf diese Frage. Eine längere Antwort auf diese Frage bekommt ihr allerdings gleich. Ja, es ist soweit. Wir in unserer Sendung im April versprochen, erfahrt ihr gleich, was Petra in die Polizeiwache erlebt. Okay, ich mache das vielleicht auch verständlich für diejenigen, die unsere Sendung im April nicht gehört haben. Es folgt ein Hörspiel aus der Reihe Anna und Arthur zum Thema Was tun auf der Wache und bei ED-Behandlung.
Was bisher geschah. Die AfD wollte in der Innenstadt gegen gute Laune demonstrieren. Das ist ihr zum Glück nicht wirklich gelungen. Insgesamt haben sich ihnen ca. 800 Personen an verschiedenen Stellen in der Stadt in den Weg gestellt. Selbst das massive Polizeiaufgebot konnte sie nicht daran hindern, rassistischem Gedankengut entgegenzutreten und für gute Laune zu sorgen. Dennoch kam es zu 20 Festnahmen bei einer der Blockaden, die zuvor eingekesselt, das heißt von Polizisten umstellt und quasi schon auf der Straße in Gewahrsam genommen wurde. Petra aus der Bezugsgruppe Lego wird von den Cops aus dem Kessel rausgezogen.
Hey, was soll das? Warum nehmt ihr sie mit?
Hey, wir wollen hier sein, wie soll ihr sie mitnehmen?
Warum, verdammt nochmal, nehmt ihr sie mit?
Ihr wird Verstoß gegen das Vermummungsgesetz und tätlicher Angriff vorgeworfen. Wir nehmen Sie zum Polizeirevier Süd zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit.
Nach mehrfacher Nachfrage kommt raus, dass ihr Verstoß gegen das Vermummungsverbot und tätlicher Angriff vorgeworfen werden und sie zur erkennungsdienstlichen Behandlung aus Polizeirevier Süd mitgenommen wird. Sie steht nun von drei Ordnungshüterinnen umkreist vor einer Polizeiwanne und wartet und wartet.
Halten Sie schon mal Ihren Personalausweis bereit. Ein Kollege kommt gleich zu Ihnen.
So, geben Sie mir Ihren Personalausweis.
Da.
Vorname?
Wie bitte?
Bei Festnahme ist wichtig, nur euer Namen, Vornamen, Meldeadresse, Geburtsdatum und Ort und die Staatsangehörigkeit anzugeben. Also nur das, was auf eurem Personalausweis steht.
Wie heißen Sie?
Petra.
Nachname?
Kniersch.
Und die Anschrift?
Unterbachstraße 130, 79100 Freiburg.
Das Geburtsdatum?
30. Januar 1995.
Und wo?
Hä?
Dein Geburtsort?
Liebesdorf.
Was machen Sie beruflich?
Ich verweigere die Aussage.
Oh, das wird teuer.
Ja, bestimmt.
Leeren Sie Ihre Taschen in diese Wanne. Bauchtasche auch öffnen und ausleeren.
Sie müssen die Sachen protokollieren, die ich dabei habe. Wenn Sie die jetzt behalten wollen. Ich bin dabei und dann wird alles verschweißt. Nicht, dass ihr mir irgendwas unterjubeln wollt.
Das machen wir auf der Wache. Jetzt werden Sie erstmal noch abgetastet.
Was? Wenn Sie mich jetzt abtasten wollen, das werde ich mir nicht von Ihnen gefallen lassen. Sie müssen Ihre Kollegin holen. Die mit dem rötlichen Pferdeschwanz.
Vergiss nicht, wenn du von der Polizei durchsucht wirst, dass die Durchsuchung nur von einem Erbeamtin gleichen Geschlechts erfolgen darf. Alles andere ist verboten.
außer es herrscht Gefahr für Leib und Leben. Und das ist gerade nicht der Fall. Sollte dein Geschlecht bei der Polizei nicht vertreten sein, kannst du versuchen, eine der anwesenden PolizistInnen auszusuchen und danach verlangen, von dieser durchsucht zu werden. Das Gleiche gilt, wenn die Durchsuchung dein Schamgefühl verletzen sollte und du bereit bist, das offensiv zu thematisieren. Petra wird nun von der Kollegin mit dem rötlichen Pferdeschwanz durchsucht.
Was ist das?
Ich lege Widerspruch gegen diese Ingewahrsamnahme ein und will, dass Sie das protokollieren.
Ich bin für so einen Scheiß nicht zuständig. Der Kollege kommt bestimmt gleich mit dem Widerspruchsprotokoll. Und jetzt halt dein Maul und steig ein. Hier lang, in das Auto da und anschnallen.
Diese AfD aber auch immer. Ich finde die auch problematisch. An so Tagen wie heute würde ich auch lieber demonstrieren gehen.
Niemand muss Polizist sein.
Entlang. Hier entlang.
Stopp, stopp, stopp. Was ist mit meinen Sachen? Ich will erst das Protokoll, was das alles war. Und was ist mit dem Protokoll über meinen Widerspruch? Ich lege auf jeden Fall auch Widerspruch gegen die Fingerabdruckentnahme ein. Das ist absolut unverhältnismäßig. Was hat das denn mit dem Vorwurf der Vermummung zu tun? Ich werde sie anzeigen.
Petras Hab und Gut wird nun erstmal protokolliert. Ein Pullover, eine Tube Sonnencreme, zwei kleine Wasserflaschen, zwei Schokoriegel und eine Taucherbrille und ein schwarzer Schlauchschal, ein Geldbeutel, ein Schlüssel. Der Polizist, der die Maßnahme durchführt, versucht selbstverständlich Fragen darüber zu stellen, wieso sie eine Taucherbrille und den schwarzen Schlauchschal zum Demonstrieren braucht. Petra verweigert die Aussage. Der Beamte versucht natürlich ebenfalls eine Unterschrift für die Liste zu bekommen.
Ich werde nichts unterschreiben.
Dann können wir Ihnen die Sachen aber nicht mehr aushändigen.
Damit können Sie mich nicht beeindrucken. Ich kenne meine Rechte. Und das Einzige, was ich hier mit dem Stift machen werde, ist die freie Fläche auf dieser Liste durchstreichen, damit ihr keinen Platz für Erfindungen habt. Aber unterschreiben werde ich nichts, weil ich das auch nicht muss.
Oh, was zu trinken.
Oh Mann, ey, wie lange dauert denn das hier noch, ey? Mir ist kalt, ich habe keinen Bock mehr. Scheiße, echt, ey.
So, zur Toilette bitte mitkommen.
Wir wollen eine Richterin sehen.
Richterliche Anhörung.
Weißt du noch damals in Wendland?
Psst, die hören hier doch alles mit. Hier gibt's sicher auch Wanzen und Kameras und außerdem kennen wir uns doch auch alle gar nicht. Sich Heldinnengeschichten zu erzählen, ist auf der Wache echt nochmal extra gefährlich. Ich will telefonieren. Mir steht ein Anruf zu.
Hey, guck mal, da hinten passiert endlich was.
Herr Meier?
Ihr solltet auf jeden Fall Widerspruch gegen die ED-Behandlung einlegen. Das hilft zum Beispiel auch in einem Verfahren. Für den Fall, dass die ED-Behandlung rechtswidrig war, ein Widerspruch ist auch hilfreich, wenn ihr danach verlangen wollt, dass die Daten gelöscht werden. Dann müsst ihr der Maßnahme vorher widersprochen haben.
Frau Knirsch, bitte stellen Sie sich dort drüben vor der Wand.
Ich lege Widerspruch ein. Protokollieren Sie das.
So, einmal nach rechts drehen. Einmal links. Haben Sie Tätowierung? Dann ziehen Sie sich mal diese Schal vors Gesicht, wie Sie das vorhin hatten.
Einen Teufel werde ich tun.
Jetzt stellen Sie sich nicht so an. Hier den Schal.
Das muss ich nicht und das werde ich nicht tun.
Frau Knirsch, weil wir heute einen guten Tag haben, gehen Sie mal weiter zu meinen Kollegen da drüben, an den Tisch. Dort geben Sie dann mal noch Ihre Fingerabdrücke ab.
Ich lege Widerspruch gegen die Abgabe meiner Fingerabdrücke ein. Das steht in keinem Verhältnis zur Tat, die mir vorgeworfen wird.
Sie geben jetzt hier Ihre Fingerabdrücke ab, sonst müssen wir sie uns mit Gewalt holen.
Drohen Sie mir? Ich lege in jedem Fall Widerspruch ein. Protokollieren Sie das.
So, unterschreiben Sie jetzt bitte hier.
Nein. Ich werde nicht unterschreiben.
Dann ist sie aber nicht gültig, Ihr Widerspruch.
Durch ein Unterschreiben des Widerspruchs kann dir zwar kein Strick gedreht werden, durch eine Verweigerung der Unterschrift allerdings auch nicht. Die Verweigerung bedeutet allerdings mehr Arbeit für die Polizei.
So, Frau Knirsch, das war doch gar nicht so schlimm, oder?
Ich will jetzt das Widerspruchsprotokoll, sonst gehe ich nicht weiter. Das Protokoll über den Widerspruch gegen die Fotos und das gegen die Fingerabdruckabnahme.
Sie gehen jetzt gleich weiter zu meinen Kollegen ins Büro. Da bekommen Sie dann alle Protokolle und können dann auch wieder gehen, wenn Sie mit uns kooperieren. Ha.
Setzen Sie sich doch. So, Sie waren also vermummt bei der Demo vorhin. Wahrscheinlich hauptsächlich, um sich vor den AfD-Fotografen zu schützen, oder? Das wäre ja auch quasi keine Straftat.
Ihr Kumpel hat vorhin gesagt, als wir ihn vernommen haben, dass er Sie mit hochgezogenem Schal gesehen hat. Was sagen Sie denn dazu?
Sie wohnen ja auch in einer Gegend, wo man sich öfters mal schützen muss vor der AfD. Das könnten Ihre Freunde bestimmt bestätigen, oder? Was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht demonstrieren? Na gut, hier ist Ihr Ausweis. Ihre Sachen bekommen Sie gleich an der Pforte ausgehändigt.
Was ist mit meinen Widerspruchsprotokollen?
Die bekommen Sie auch an der Pforte.
So, Frau Knirsch, hier Ihre Sachen.
Und die Protokolle?
Ah ja. Hier das Protokoll Ihrer Sachen. Dann noch hier unterschreiben, bitte.
Ich unterschreibe nichts. Geben Sie mir meine Kopie. Und was ist mit meinem Widerspruch?
Welcher Widerspruch?
Oh Mann, das ist mir jetzt echt zu blöd.
Ah, und Sie haben natürlich noch einen Platzverweis für die Innenstadt bis 20 Uhr heute Abend.
Tschüss, auf Wiedersehen.
1, 2, 3.
Boah, endlich.
Petra, yes.
Yeah.
Willkommen.
Hey Petra, wie gut, dich zu sehen. Wie geht's dir denn? Hier einen frischen Kaffee für dich und noch ein Stück Schokokuchen. Guck mal, hier ist das Aktionshandy. Am besten du rufst direkt und schnell das EA an. Dann ist das erledigt. Die wollen ja auch mal Feierabend machen.
EA, hallo?
Hallo, hier ist Petra Knirsch. Ich wollte nur melden, dass ich wieder draußen bin.
Das ist schön zu hören. Ist alles soweit okay bei dir? Am besten erstellst du heute noch ein Gedächtnisprotokoll von dem, was passiert ist. Und komm zur Sprechstunde vorbei, wenn du quatschen willst. Oder jederzeit, wenn du Fragen hast. Oder spätestens, wenn du was von den Bullen hörst.
für ein solidarisches Miteinander und gegen Unterdrückung wird in deutsche Kneste auch gekämpft. Auch wenn die Verhältnisse sich innerhalb der Mauer von die außerhalb der Mauer unterscheiden und die Kämpfer zwangsweise auch. Stichworte: Zwangsarbeit für einen Hungerlohn, Nahrungsmittel und Telefonate für übertrieben hohe Preise, eine zunehmende Privatisierung eines schon unterirdischen kapitalistischen Ausbeutungsmarktes. Aber wie organisieren sich denn Menschen hinter Gitter? Ein gutes Beispiel, wie sich Gefangene hinter Gitter organisieren, ist die GGBO. Was die GGBO ist, was sie tut und was mit Repression, was die Repressionswelle ist, die ich schon in unserer letzten Sendung angesprochen habe, erfährt ihr gleich in diesem Interview mit einem aktiven Gewerkschaftler. Was macht denn die GGBO? Was für Kämpfe werden gerade in deutsche Knäste geführt? Oder besser gesagt, was für Kämpfe werden von Gefangenen, die in die Gefangenengewerkschaft organisiert sind oder von nicht eingesperrten Mitgliedern geführt gerade?
Ja, da würde ich kurz einsteigen, indem ich erkläre, was die GGBO genau ist. Also GGBO heißt ja Gefangenengewerkschaft, bundesweite Organisation und ist ein gewerkschaftlicher Zusammenschluss von Gefangenen. Haben sich also im Mai 2014, vor 5 Jahren mittlerweile, Gefangene in der JVA Tegel zusammengeschlossen und gesagt, wir machen unsere eigene Gewerkschaft, und haben sich dann Gefangene eben in vielen anderen JVAs in ganz Deutschland angeschlossen, deswegen ist dann eben auch bundesweite Organisation benannt wurde. Und die finden sich drinne eben in Netzwerken und Gruppen zusammen, ja, und halten Kontakt zueinander, unterstützen sich gegenseitig. Und dabei werden sie eben von draußen unterstützt, von uns, die wir uns die Soli-Gruppen nennen. Uns gibt es in verschiedenen Städten und wir versuchen eben, den möglichst engen Draht zu den Gefangenen zu halten und deren Anliegen und deren Initiativen zu unterstützen. Und die GGBO hat so 3 Kernforderungen, die damals aufgestellt wurden und die hier heute immer noch Aktualität haben. Mindestlohn für alle Gefangenen, die arbeiten hinter Gittern, weil es arbeiten sehr viele Gefangene. Es gilt ja auch Arbeitspflicht und damit Zwangsarbeit für Gefangene. Die kriegen aber nur 1 bis 2 Euro die Stunde. Die 2. Forderung ist voller Einbezug in die Sozialversicherung, weil zum Beispiel Gefangene immer noch nicht in der Rentenversicherung drin sind. Und Gefangene, die 10 Jahre im Knast sitzen, Langstrafe und arbeiten, die bekommen diese 10 Jahre nicht anerkannt für die Rente. Und die 3. Forderung von den Gefangenen ist volle Gewerkschaftsfreiheit hinter Gittern. Das heißt, dass sie die Freiheit haben, sich zu organisieren, sich zu treffen, sich auszutauschen. Und da kommen wir dann auch schon zum Thema Repression fast. Neben den 3 Kernforderungen, die verfolgt werden, also durch Veröffentlichungen, durch Gefangene, durch Anträge, die sie stellen, gibt es natürlich viele weitere Forderungen, die sich dann auch in konkreten Kämpfen widerspiegeln. Eine Forderung, die immer wieder kommt, ist die nach einer ordentlichen Gesundheitsversorgung, weil die ist in vielen JVAs nicht gegeben oder eben nur unzureichend gegeben. Ich kann ein Beispiel bringen von einem Gefangenen aus der JVA Roosdorf, der auch dort aktiv ist in der Gefangenengewerkschaft. Roosdorf ist bei Göttingen, der einen Sportunfall hatte im November. Der hat sich da das Knie vollkommen kaputt gemacht. Das ist jetzt mehrere Wochen her, ne? Da sind die Bänder gerissen, irgendwelche Einblutungen, irgendwelche Splitter. Der wurde einmal ausgeführt, nachdem er schon richtig Druck gemacht hätte mit Anwälten, und der wurde immer noch nicht operiert. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Nach über einem halben Jahr ein total kaputtes Knie und es wird immer noch nicht behandelt. Das, was er kriegt, ist Tilidin gerade. Ein extrem starkes Schmerzmittel, ist ein Opiat. Das ist so ein Beispiel, ne? Für die Gesundheitsversorgung. Ein anderes Beispiel für Kämpfe, die im Knast geführt werden, sind die um niedrigere Preise, weil die Gefangenen ja nicht nur arbeiten zu einem extrem miesen Lohn, sondern die sind ja auch inhaftierte Konsumenten, die haben ja keine Freiheit, zum billigeren Laden zu bekommen, sondern sie hängen halt ab von dem, was es gibt. Und es gibt da eben die Telefone, die sie benutzen können. Die werden in den meisten Fällen von Telio betrieben, das ist ein Unternehmen. Gibt aber auch ein anderes, Gerdes zum Beispiel, das in manchen JVAs die Telefone betreibt. Und die Preise sind einfach ziemlich hoch. Ne? Oder es gibt die Einkaufsläden, der Monopolist dort ist Massak. Und da sind die Preise auch sehr hoch. Da gibt es auch Kämpfe, dass die Preise niedriger werden, die Preise gesenkt werden sollen. Da stellen Gefangene auch Anträge und verklagen die JVAs und protestieren. Und da unterstützen wir die Gefangenen auch, sogar mit einer bundesweiten Kampagne, der Telo-Kampagne, wo wir versuchen eben, diese Klagen und diese Proteste eben bundesweit auszuweiten und zu unterstützen. Dann gibt es immer wieder Probleme mit Aufschluss, also dass die Gefangenen nicht den ganzen Tag in der Zelle hocken, sondern eben ein paar Stunden am Tag auch im Trakt rumlaufen können, mit Freizeitangebote annehmen können und so weiter. Da es ja ein Personalproblem gibt, also die JVAs personell unterbesetzt sind, kommt es da auch immer wieder zu Einschränkungen. Noch ein anderes Problem, wo es auch immer wieder Proteste gibt, sind die Lockerungen, die Gefangene nicht kriegen, ne, oder die Urlaube. Also da gibt's immer wieder Konflikte und Kämpfe und teilweise sind die eben so in dem Rechtsrahmen institutionell, werden dann die Möglichkeiten ausgeschöpft, die es gibt über Beschwerden und Anträge und Klagen, aber es kommt eben auch immer mal wieder zu Protestaktionen, die außerhalb des rechtlichen Rahmens sind. Zum Beispiel im September 2017 gab es einen Sitzstreik von 40 Gefangenen im Gefängnishof in der JVA Chemnitz, die gesagt haben, der Aufschluss ist eingeschränkt, wir wollen, dass das verbessert wird, und haben halt anderthalb Stunden sich geweigert, in ihre Zellen zu gehen. Oder es gibt teilweise Revolten, wie in der JVA Tegel vor einigen Monaten, wo Gefangene randaliert haben und auch eine Jacke von einem Beamten angezündet haben. Solche Sachen passieren niedrigschwellig, bis aber auch größere Sachen in vielen JVAs in Deutschland. Und wir versuchen als Soli-Gruppen diese konkreten Kämpfe zu unterstützen. Und dabei unterscheiden wir uns eben von, sag ich mal, eher so institutionsnahen Verbänden und Vereinen, dadurch, dass wir uns nicht distanzieren, wenn Gefangene auch zu radikaleren Maßnahmen greifen, wenn sie halt sagen, es gibt da keine Alternative zu. Und wir mussten oder wollten das so machen, aber wir unterscheiden uns vielleicht von so radikaleren Anti-Knast-Gruppen dadurch, dass wir eben auch ganz reformistische Mittel wie Anträge oder sowas unterstützen, weil für uns ist das Wichtigste eben, dass die Gefangenen selbst die Mittel ergreifen, die sie eben für richtig finden, und dabei wollen wir sie unterstützen. Ja, das wäre vielleicht so ein Überblick über die Kämpfe und so, die gerade laufen. Und wenn man auf unsere Seite geht, ggbo.de, findet man da ganz viel dokumentiert. Wir versuchen ganz viel öffentlich zu machen von dem, was drinnen passiert. Viele Gefangene wollen das ja auch, dass das die Welt davon erfährt. Die blitzen ja relativ, also eigentlich immer ab bei der Presse. Es ist ja sehr schwer, dass Gefangene da durchkommen und darüber berichtet wird. Und wir versuchen eben, die Stimme der Gefangenen zu sein, beziehungsweise ihrer Stimme Gehör zu verschaffen, und auf unserer Seite findet man zu diesen Kämpfen auch ganz viel dokumentiert.
Zellenrazzien, eingehaltene Briefe, wir haben gehört, es seien zunehmende Repressionsgrade gegen Gefangene, also GGBO-Aktive in deutsche Knäste gerade läuft. Wie sieht denn diese Repression konkret aus?
Also da kann ich dazu sagen, dass die Repression von Anfang an das Tagesgeschäft der GGBO ausgemacht hat. Also das Erste, was passiert ist, nachdem die Gefangenen in JVA Tegel im Mai 2014 ihre Gewerkschaft bekannt gegeben haben, war, dass es eine Zellenrazzia gab bei einem der Beteiligten und da Dokumente und so weiter entnommen wurden von den Beamten. Und als dann die GGBO sich ausgeweitet hat auf andere JVAs, da war dann eine der ersten Probleme, die aufkamen, dass die Post angehalten wurde, zur Habe genommen wurde, dass Briefe verloren gegangen sind, dass zensiert wurde und so weiter und so fort. Also von Anfang an war das ein Problem, was die Gefangenen eben hatten, dass das unterbunden werden soll von Seiten der JVAs, dass sie sich eben engagieren. Dabei nutzen die JVAs eben alle Mittel, die ihnen so zur Verfügung stehen. Also die Zensur hab ich eben angesprochen, die Razzien, die passieren und zwar häufig. Also wir haben eine Gefangene, die sehr engagiert ist in der JVA Chemnitz, mit der wir Kontakt halten, die sich eben für ihre eigenen Belange einsetzt, auch für andere Gefangene. Die hat mittlerweile die 9. Razzia in ihrer Zelle gehabt seit letztem Herbst. Teilweise werden ja natürlich die Gründe nicht gesagt und so weiter, und das muss man sich halt auch überlegen. Gefangene haben ja jetzt kaum Privatsphäre, so dass am ehesten, wo Privatsphäre ist, ist in ihrer Zelle, die sie sich wahrscheinlich oft auch noch mit anderen Gefangenen teilen, und wenn dann die Beamten da halt reingehen und Sachen mitnehmen, auch persönliche Materialien konfiszieren, das ist natürlich schwerwiegend. Ein weiteres Mittel, was gerne verwendet wird, ist die Verlegung von Gefangenen in andere Trakte oder in andere JVAs, ne, um so die Beziehungen, die aufgebaut wurden, zu unterbrechen. Es gibt Disziplinarmaßnahmen, die verhängt werden, also dass zum Beispiel Gefangene eine Trennscheibe bei Besuchen bekommen oder nicht mehr telefonieren dürfen und solche Sachen. Da gibt's zum Beispiel den Andreas Bach in der JVA Bützow, der sehr engagiert ist. Da hat die JVA dem im April vorgeworfen, er würde illegal Rechtsberatung machen. Da hat aber selbst das Landgericht gesagt, nee, das ist nicht illegal, das ist voll okay, dass die Gefangenen sich ja gegenseitig helfen. Und die JVA hat dennoch eine Disziplinarmaßnahme gegen ihn eingeleitet. Das heißt, dass er 2 Wochen Einschluss hatte, also nicht raus durfte, außer jetzt zum Hofgang, dass er 3 Monate Arbeitsverbot hatte und dementsprechend auch sein geringes Einkommen verliert. Ihm wurde die Schreibmaschine weggenommen. Und er wurde auch in den sogenannten Absonderungsbereich verlegt. Also das sind so Disziplinarmaßnahmen, die JVAs einsetzen, wenn Gefangene sich angeblich gegen die Vorschriften und gegen die Rechtslage dagegen verbrochen haben. Und es gibt aber noch andere Maßnahmen, zum Beispiel die Arrestzelle, was ja auch eine Maßnahme ist, die sehr weit geht, oder in den besonders gesicherten Haftraum zu stecken. Das ist wie so eine, Gummizelle vielleicht, ne, wo Gefangene reingesteckt werden und nichts haben. Eigentlich dazu da, die Gefangenen vor sich selbst oder andere Gefangene vor ihnen zu schützen. Aber das passiert auch, dass engagierte Gefangene, wenn ihnen dann zum Beispiel Suizidalität unterstellt wird, dass sie da im Bunker gesteckt werden. Das ist auch der Gefangene in Chemnitz passiert, dass die eine Nacht im Bunker war, was halt psychisch extrem zerrüttende Maßnahme ist. Also dieser ganze Strauß, ja, an Maßnahmen, der wird immer wieder angewandt, und wir haben als Soli-Gruppen Anfang Mai dazu auch eine Veröffentlichung gemacht, da haben wir eben konstatiert, dass in vielen JVAs gerade Gefangene unter solchen Maßnahmen leiden, also dass in vielen JVAs Briefe angehalten werden und Gefangene verlegt werden und solche Sachen in verschiedenen Bundesländern auch. Und das haben wir festgestellt in der Publikation, ja, die heißt Bundesweite Angriff auf die Gefangengewerkschaft, und haben da auch ein paar Beispiele gegeben. Und wir können nur spekulieren, was dahinter steht, ob das sozusagen eine lokale, jeweils unabhängige Reaktion ist auf die Bestrebungen der Gefangenen, die dem Justizvollzug so generell naheliegt, dass wenn Gefangene sich organisieren und für ihre Rechte einstehen, dass das auch naheliegt, dass eine JVA unabhängig jetzt von anderen JVAs oder so einfach dagegen vorgeht. Das liegt ja oft im Eigeninteresse der JVAs, die sowas ja unterbinden wollen. Das kann es sein, oder es kann eben auch eine bundesweit abgesprochene Strategie der Justizministerien und JVAs sein. Das können wir so nur spekulieren. Aber das könnte auch passieren, weil ja auch klar ist, dass die Minister und auch die Beamten miteinander in Kontakt stehen und ja genauso vernetzt sind, wie wir das versuchen, uns zu vernetzen, und da sicherlich auch Gespräche darüber stattfinden, wie man mit der GGBO umgeht. Aber das sind alles Spekulationen.
Und wie können sich denn unsere Hörerinnen solidarisch zeigen mit die Betroffenen gerade?
Also wenn Gefangene gerade zuhören, dann wäre natürlich das Schönste, sich mit anderen Gefangenen zusammenzuschließen, in die GGBO einzutreten und mit uns den Soli-Gruppen Kontakt aufzunehmen. Das wäre die Adresse GGBO im Haus der Demokratie und Menschenrechte in der Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin. Also nochmal, GGBO im Haus der Demokratie und Menschenrechte in der Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin. Und Leute, die außerhalb der Knäste sind, die können sich gerne informieren auf unserer Seite ggbo.de und schauen, was alles passiert. Wir sind unabhängig von Staatsparteien und sonstigen derartigen institutionellen Organisationen. Das heißt, wir müssen selber immer wieder Gelder und Spenden zusammentragen für Fahrtkosten bei Besuchen, für Briefmarken, für Druckkosten. Also ihr könnt gerne spenden und dazu mit uns Kontakt aufnehmen. Und wer jetzt auf unserer Seite sich einige Beiträge durchliest, oft werden dann die Namen und die Adressen von Gefangenen genannt, die gerade eben sich einsetzen oder eben von Repression betroffen sind. Und da wäre es ganz schön, wenn Leute sich aufraffen können, auch mal eine kleine Postkarte oder einen Brief an Gefangene zu schicken, an die Adressen, die wir da veröffentlichen, und einfach nur kurz zu sagen, hey, wir kriegen das mit, ihr seid nicht allein, wir finden das toll, dass ihr euch engagiert, wir unterstützen das. Das ist einfach auch eine sehr wichtige moralische Unterstützung. Das wäre so ein paar kleine Sachen, die alle gerne machen können, und da würden wir uns natürlich sehr freuen darüber.
Ja, nun kommen wir zu unserer Rubrik Kurzgemeldet. Und zuerst einmal etwas Erfreuliches, auch veröffentlicht von der Gefangenen, also Gewerkschaft GGBO, die Soli-Gruppe Berlin, hat am 21. Juni 2019 veröffentlicht, Martin Markgraf macht Sommerferien, ausgebüxt aus dem Knast. Vor kurzem haben wir erfahren, dass Martin Markgraf, Gefangener aus Neumünster, nicht mehr im Knast sitzt. Allerdings nicht, weil er entlassen wurde, sondern weil er abgehauen ist. Die Zustände in der JVA Neumünster waren für ihn nicht mehr aushaltbar. Zur Erinnerung, Martin war ein Gefangener, der die Zustände hinter Gittern nicht einfach hingenommen hat, sondern sich wehrte. So verweigerte er zum Beispiel im Oktober 2018 die Arbeit, weil ihm Lockerungen verwehrt wurden. Dieser Streik führte aber nicht dazu, dass auf seine Forderungen eingegangen wurde. Im Gegenteil, Martin wurde durch die JVA psychiatrisiert und für alkoholsüchtig erklärt, wodurch unter anderem eine vorzeitige Entlassung, Verkürzung auf 2/3 der abgesessenen Strafhaft, verhindert wurde. Am 12.06. erfuhren wir nun, dass Martin der JVA den Rücken gekehrt hat. Wir freuen uns, dass es Martin gut geht und er Sonne und leckeres Essen genießen kann. Und auch wir schicken solidarische Grüße. Dann gibt es einen Bericht aus Italien, in denen auch unmenschliche Haftbedingungen herrschen. Und zwar wurde der Bericht veröffentlicht von der Soli-Gruppe für Gefangene, und zwar zu dem Hungerstreik der Gefangenen im Gefängnis L'Aquila. Am Morgen des 29. Mai 2019 fand vor dem Gericht von Turin die erste Anhörung im Prozess gegen einige Anarchistinnen wegen der Besetzung des Corso Giglio 45 in Turin statt. Eine der Angeklagten ist Silvia, die am 7. Februar im Rahmen der repressiven Operation Scintilla und der Räumung des Asilo Occupato in Turin verhaftet wurde. Die Gefährtin verlas per Videokonferenz, die ihre Anwesenheit bei den Anhörungen verhindert, einen von ihr und Anna verfassten Text, in dem beide den Beginn eines Hungerstreiks gegen die Haftbedingungen und Einschränkungen im AS-2-Teil des Gefängnisses von L'Aquila ankündigten. Wir erinnern daran, dass die anarchistische Gefährtin Anna Beniamino seit dem 6. September 2016 aufgrund der Operation Scripta Manent inhaftiert ist. Am 24. April wurde sie erstinstanzlich zu 17 Jahren und vier weitere Gefährten zu 5 bis 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Grenzenlose Solidarität mit den Gefährtinnen im Hungerstreik und mit allen gefangenen Anarchistinnen. Die anarchistischen Gefangenen Gespe, Salvatore Vespertino, Giovanni Gezzi, Alfredo Cospito, Marco Bisetti und Luca Deutsche haben sich nun, Stand Anfang Juni, ebenfalls den Hungerstreik angeschlossen. Der gesamte Bericht ist nachzulesen unter www.panopticon.blogsport.eu. Wir posten den Link auch noch nachher auf unserer Sendungsseite. Dann hatten wir schon einmal berichtet aus Belgien. Dazu gibt es jetzt aktualisierte Nachrichten von dem Prozess. Und zwar sind von 2008 bis 2014 hat die Antiterroreinheit der belgischen Kriminalpolizei eine Ermittlung gegen anarchistische Strukturen geführt. Mit allem Drum und Dran, was so in einer Antiterrorermittlung erlaubt ist für so eine Polizei. Von Videoüberwachung innerhalb von Wohnungen bis hin zu dem Versuch, Spitzel einzuschleusen. Es hat 9 Jahre gebraucht, also es ist erst 2017 offiziell geworden und der Terrorismusbegriff in allen Anklagepunkten, die die Staatsanwaltschaft nach den Ermittlungen 12 Anarchistinnen vorwerfen wollte, weggefallen. Es blieb der Vorwurf, der in Deutsch übertragen Bildung einer kriminellen Vereinigung bedeutet. Die Gerichtsverhandlung zu diesen Vorwürfen fand Ende April statt. Am 28. Mai fiel dann das Urteil. Die 12 Angeklagten wurden freigesprochen. Laut Gericht sind die Maßnahmen, die im Rahmen der Ermittlungen von der Polizei unternommen wurden, völligst ausgeartet. Das Abhören, Verfolgen, die 5 Jahre Überwachung hätte sich die Polizei ans Gesetz gehalten, nicht mal stattfinden dürfen und von einer Verfolgung wird von daher abgesehen. Ja, das Ende unserer Sendung kommt jetzt schon. Wir haben jetzt noch Termine für euch. Und zwar gibt es nächste Woche Mittwoch eine Lesung am 26.06. um 20 Uhr in der KTS von Rezi Malzahn aus ihrem Buch Strafe und Gefängnis, Theoriekritik, Alternativen. Dazu lese ich mal den Einladungstext. Am kommenden Mittwoch laden euch der EA und die Anti-Knast-Gruppe zu einer Lesung zum Thema Knast und Strafe ein. Dafür konnten wir die Autorin Rezi Maltan gewinnen, die ihr vergangenes Jahr im Schmetterling Verlag erschienenes Buch Strafe und Gefängnis, Theorie, Kritik, Alternativen, eine Einführung vorstellen wird. Mit vielen Gesichtern geht nun unsere Kampagne gegen die autoritären Tendenzen weiter. Nach vielen Vorträgen und Aktionen gegen Knäste, Staaten, Bullen und Konzerne der letzten Monate lassen wir auch diesen Sommer nicht locker. Zwar ist nun kein Warmanziehen gegen Repressionen mehr angesagt, dafür aber cool bleiben in einem kämpferischen Sommer, in dem es vielleicht doch noch das ein oder andere Klamöttchen braucht, um effektiver zusammenzustehen gegen die Repressalien. Sei es im Rahmen der Kampagne gegen neue Bullengesetze auf der Großdemo in Stuttgart oder an den Stränden des Baskenlandes im August. Wir lassen nicht locker gegen Ungerechtigkeiten und werden über Knäste und Repressionen reden und gegen sie vorgehen, solange es sie gibt. Für eine Gesellschaft voller Bildung und ohne Stacheldraht. Ja, das ist die Einladung zu der ja Mittwoch stattfindenden Lesung in der KTS. Nachfolgend jetzt auch die Einladung zur Großdemo im Rahmen der No-Polk-BW-Kampagne am 13. Juli. Freiheitsrechte verteidigen, gemeinsam das neue Polizeigesetz verhindern, kommt alle am 13. Juli nach Stuttgart, beginnest um 12 Uhr in der Lautenschlager Straße. Zum Schluss die regelmäßigen Termine, wie immer, montags von 19 bis 20 Uhr ist die Sprechstunde des EA Freiburg in der KTS. Dort könnt ihr euch beraten lassen, wenn ihr von Repression betroffen seid, Post von den Bullen oder der Staatsanwaltschaft bekommt. Und ebenso könnt ihr euch auch an die Rote Hilfe, Ortsgruppe Freiburg wenden. Sprechzeiten sind jeden ersten Donnerstag im Monat um 18.30 Uhr im linken Zentrum Adelante und jeden dritten Donnerstag im Monat um 20.30 Uhr im Büro für grenzenlose Solidarität im Greta-Gelände. Gut, also das war auch schon wieder Ausbruch, die Antirepressionswelle. Durch die Sendung heute begleitet haben euch Emma und Beate. Ihr könnt die Sendung nachhören unter www.rdl.de. Ja, Suchbegriff Ausbruch eingeben. Oder am Montag die Wiederholung um 11 Uhr auf Radio Dreieckland 102,3 MHz. Und wir hören uns wieder am 28. Juli um 21 Uhr hier auf Radio Dreieckland 102,3 MHz.
Ja, und die Musik, die wir heute gespielt haben, veröffentlichen wir noch, was das gewesen ist. Also wir haben einiges aus einem Seafood-Sampler übernommen, GEMA-freie Musik.
Vom frühesten Weh sind sie enttäuscht. Das Hotelpersonal ist wenigstens. Bitch, I like.